der Fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen.
Hier ist das Kabinengespräch. Heute mit Markus Pflanz. Markus wechselte im Sommer 2020 aus der Gruppenliga in Hessen in die belgische erste Liga, wo er beim KV Ostende Co-Trainer von Alexander Blessin wurde. Später wechselte er innerhalb der Liga zum VV St. Truiden und absolvierte gleichzeitig beim belgischen Verband seine Pro-Lizenz. Wir sprechen über seine Trainerlaufbahn, die Rolle als Co-Trainer und über seine Spiel- und Trainingsidee. Und jetzt viel Spaß. Markus, schön, dass du da bist. Zweite Aufnahme. Einmal hat es uns jetzt rausgeschossen.
Ja, ich freue mich schon wieder, dass ich da bin.
lass uns direkt reinstarten. Wir hatten begonnen mit über deine Trainerlaufbahn, den Start deiner Trainerlaufbahn zu sprechen. Sei jetzt mal ganz üblicher Start als junger Trainer begonnen. Wo hast du denn da deine Trainerlaufbahn gestartet?
Also ich habe meine Trainerlaufbahn mit 17 Jahren bei der SG Kiebitzgrund, bei meinem Heimatverein gestartet, habe die C-Jugend da trainiert, habe da wirklich auch Gefallen dran gefunden, habe das dann aber nur ein Jahr gemacht, aber ich musste dann durch den Beruf nach der Schule hat es mich irgendwann nach Frankfurt verschlagen und dann konnte ich dann leider nicht mehr neben meinem eigenen Fußball hat es zeitlich nicht mehr gepasst, dass ich noch eine Mannschaft trainiere. Und so bin ich dann, das war so der Anfang. Und irgendwann bin ich in die Rolle des Spielertrainers dann gerückt, habe dann angefangen, meine Trainerlizenzen zu machen. Das war 2007. Damals hieß es C-Lizenz Leistungssport, das ist die heutige B-Lizenz. Habe dann weitergemacht mit der B-Lizenz, die dann Elite-Junioren-Lizenz hieß und jetzt, glaube ich, B-Plus-Lizenz ist. Und Jahr 2011 habe ich dann meine A-Lizenz gemacht.
Warst du also zu Beginn auch eher im Jugendbereich Trainer, oder?
Spielertrainer habe ich dann nicht im Jugendbereich gemacht. Also das war schon im Seniorenbereich. Bin allerdings dann auch schnell in den Jugendbereich gekommen und habe 2009 bin ich zum DFB-Stützpunkt nach Hünfeld bei uns hier in der Gegend. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da war ich 11 Jahre lang bis 2020. Und habe nochmal in der Oberliga nur 17 auch vom Hünfelder SV trainiert. Aber ansonsten habe ich überwiegend Seniorenmannschaften trainiert.
Was macht denn oder was hat dir so viel Spaß gemacht beim DFB-Stützpunkt?
Ich sag mal, das ist halt ehrlich. Ne? Kinder geben dir auch gleich ein offenes Feedback und zu entwickeln, Spieler zu entwickeln, da habe ich halt wirklich große Freude dran. Und auch gerade jetzt so im U12, U13 Bereich, das hat schon wirklich Spaß gemacht. Also auch dann, ich komme hier aus einer ländlichen Gegend, wenn man sich da noch sieht, auch noch ein paar Jahre später, mein erster Jahrgang, das waren die 98er, die sind jetzt auch alle 27. Die haben sogar alle, die meisten spielen sogar noch in der Hessenliga oder einer spielt auch bei mir im Heimatverein. Freut man sich immer noch, wenn man sich sieht.
Heißt, würdest du sagen, diese Freude, die du dann damals gesehen hast, die bleibt dann sieht man auch teilweise im Erwachsenenbereich oder ändert sich das teilweise auch?
Ja, das kommt immer auf den Einzelnen an. Also bei vielen bleibt die Freude einfach da. Unabhängig davon, ob das jetzt im Amateurbereich oder im Profibereich ist. Also es ist ja trotzdem nach wie vor noch das Schönste, Fußball zu spielen. Ich sage auch immer jedem, die Zeit als Spieler, die kommt nie wieder. Ihr könnt danach noch alles machen, ihr könnt noch Trainer machen, ihr könnt irgendeinen Vorstandsposten übernehmen, ihr könnt Manager werden, höher auch Spielerberater, sonstiges. Aber die Zeit als Spieler, die ist halt endlich und die kommt nicht wieder. Also deswegen genießt diese Zeit, solange das irgendwie geht.
Ja, jetzt hast du ja dann, ich sage jetzt mal, früh angefangen als Trainer. Du wirst dich ja auch über die Jahre als Trainer entwickelt haben. Wie würdest du jetzt dich als Typ in der Mannschaftsführung oder als Trainer vorstellen oder erklären, was für ein Typ du bist?
Also gut, ich habe schon so eine klare Richtung, wie ich Fußball spielen lassen möchte, was die Führung angeht. Das war auch in Belgien in meiner Pro-Lizenz-Ausbildung ein spannendes Thema, weil dort wirklich auf die einzelnen Persönlichkeiten eingegangen wurde. Persönlichkeitsanalysen wurden gemacht und da hat man sich selber dann erstmal entweder richtig kennengelernt oder es ist einem noch selber bewusst geworden, wie man eigentlich ist, also mit all seinen Stärken und Schwächen. So, also einige meiner Schwächen ist, wo ich wirklich dran arbeite, ich neige nach wie vor noch zu Ungeduld ab und zu, kann das mal auftreten. Ich bin aber auf dem Weg der Besserung.
Wie arbeitest du denn daran? Also was macht man da?
Ja, also man merkt ja dann schon in der Situation drin, also das geht mir jetzt nicht nur im Fußball so, das ist ja auch im normalen Leben so. Und da merkt man jetzt ja schon, also was ist denn jetzt mal? Und dann reguliere ich mich dann selber runter und sage, okay, komm, vielleicht braucht derjenige oder diejenige noch ein bisschen Zeit und gibt es da dann einfach, weil ich habe wirklich auch da gelernt, also klar, das war mir schon bewusst, dass jeder anders ist und jeder ein anderer Persönlichkeitstyp ist und der eine kann das besser und der andere kann das besser, aber es hat jeder herausragende Eigenschaften in sich und die muss man halt fördern und die muss man wecken, so ist es im Spiel auch. Also bei meinen Spielern war ich mir immer darüber bewusst, ich habe ihnen immer viel Freiraum gegeben, weil mir wurde als Spieler, ich habe auf der 10 gespielt, auch immer öfters Freiraum genommen. Ja, mach das, mach das, mach das. Und dann schränkt man halt auch irgendwann die Kreativität dann von dem Spieler ein. So, wir wollen ja kreative Spieler. Also ich zumindest. So, im Spiel mit dem Ball, gerade was das letzte Drittel angeht, dann kriegen sie schon viele Freiräume. Natürlich möchte ich auch, dass irgendwelche Räume freigezogen werden. Die müssen das dann natürlich auch eine super Vororientierung haben und müssen das dann auch dann wahrnehmen. Aber auch gerade von meinen Außenspielern, wenn jetzt da einer ein 1 gegen 1 geht, ich hatte in Aalen einen Spieler, der hat das immer verboten gekriegt, sage ich, bei mir musst du das machen. Ne? Wenn du es nicht machst, dann hast du vielleicht Probleme, dass du spielst, weil das ist deine Stärke und die möchte ich da am Platz sehen. Dem haben auch immer nicht so viele was zugetraut. Ich habe gesagt, der wird mal in der Bundesliga landen. Zum Glück habe ich da recht behalten und hat jetzt schon ein paar Spiele gemacht bei Union Berlin, der David Breu. Und ist ein super Junge. Ja. Und dem hat man auch immer die Freude am Spiel einfach noch angemerkt. Der wollte Fußball spielen, der wollte immer einen Ball haben. Natürlich gelingt auch nicht immer alles. Ja. Uns muss da auch bewusst sein, dass Fußball einfach auch ein Fehlerspiel ist. Und man muss nur eine gute Fehlerkultur haben. Und man muss sich bewusst sein, dass Fehler passieren. So, wenn der Fehler passiert ist, dann kann ich mich jetzt hinstellen und kann die ganze Zeit mich darüber aufregen oder ich kann einfach weitermachen und ich kann ihn abhaken. Und ich glaube, dass viele Spieler weit kommen, die einfach da den Fehler gemacht haben und abgehakt haben. Ja, und als Trainer, ich bin noch nicht einer, der dann auf diesem Fehler rumreitet und dann irgendwie da einen anschnauzt, weil er jetzt einen Fehler gemacht hat. Der hat ihn ja nicht mit Absicht gemacht. Ja, und wenn ich da noch die pausenlose auf den dann drauf eindresche, also davon wird A, wird die Vergangenheit jetzt nicht gelöscht und B, der wird wahrscheinlich auch nicht besser spielen. Ja. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der besser gespielt hat, wenn man permanent angeschnauzt hat.
Ist ja auch ein bisschen, würde ich sagen, manch junger Trainer oder ja, Trainer, der beginnt, würde sagen, ja, wenn ich aber so viel einfach die Jungs machen lasse, dann komme ich vielleicht meinem Job als Trainer nicht so gut nach. Was würdest du dem entgegnen? Ist immer dieses Gefühl da, dass man ja was tun muss als Trainer. Ne? Also du musst immer Input geben oder motivieren.
Ja, motivieren, ja. Mhm. Input geben, manchmal ist weniger mehr. Also manchmal muss man sie einfach, aber es kommt ja darauf an, was für einen Jahrgangsbereich man dann immer trainiert. Manchmal muss man sie auch einfach mal frei laufen lassen. Mhm. Und eventuell ist das dann sogar der größte Trainer-Input, den man geben kann. Wenn natürlich irgendwie, wenn sich Fehler öfters wiederholen, dann kann man natürlich auch was sagen. Ja, aber das stimmt, dass viele, viele junge Trainer oder einige Trainer neigen dann auch zu den ganzen Wissensinput, also was sie haben, ja, dass sie das in eine Rede packen müssen, immer und immer wieder und müssen das dann auf ihre Spieler dann in 5 Minuten transferieren. Ja, das wird in seltensten Fällen hinhauen. Ich finde dann auch immer, gibt Anweisungen, kurz, knapp, weiterspielen. Alles, was zu lang ist, vergisst man irgendwann. Ja, also die stehen dann immer da und nicken, ja klar, habt das verstanden? Ja, haben wir verstanden, okay.
Ja, das merke ich immer selber, wenn ich jetzt so über meine ersten Trainerjahre zurückblicke, dann denke ich auch, ich glaube, ich habe 5, 6 Minuten Reden im Training gehalten und dann sprechen wir heutzutage über Nettospielzeit und der es bremst oder in meinem Fall war dann der Trainer. Ne?
Ist die Netto-Laberzeit des Trainers, die ist manchmal auch wirklich hoch. Ja. Also man kann mal, wenn man ein hochintensives Training hat und macht dann mal eine Pause, dann kann man auch von mir aus mal ein bisschen mehr erzählen, aber ansonsten sollte man sich immer kurz fassen. Aber wenn man was lang erzählt, dann muss man auch damit rechnen, dass von 20 Spielern, die da sind, nur 20% aufgenommen haben und 80%, ja, dass das ein bisschen verloren geht. Aber das macht dann nichts, da will man ja einfach nur einen Puls ein bisschen runterkriegen.
Ja, dann warst du ja Oberliga-Trainer und Stützpunkt-Trainer auch. Aber wie kam dann der Weg, sei jetzt mal in den Profibereich als Trainer? Wie kam das zustande?
Ja, war schon ungewöhnlich. Also wie gesagt, 2011 habe ich A-Lizenz gemacht. War unter anderem Marco Rose war mit dabei, Christoph Wappertz und dann noch ein gewisser Alexander Blessin. Und Alex und ich, wir haben uns da gut verstanden. Gerade auch am Tischkicker heiße Gefechte ausgefochten und der Kontakt ist dann nie abgerissen. Und irgendwann hat er dann 2020 hat er angerufen und gesagt, so Markus, pass auf, ich habe eine Anfrage aus Ostende, du wirst jetzt nicht wissen, wo das ist. Ja gut, ich habe es schon mal gehört, ich glaube, es ist in Belgien, sagt er, ja, richtig. Und ich würde gerne, dass du als Co-Trainer mitkommst. Na, ich sage, Alex, ist verrückt. Weißt du, was ich die letzten Jahre gemacht habe? Ich habe, du weißt doch, was ich gemacht habe. Ich war im Amateurbereich tätig, hier bei mir in der Gegend rund um Fulda. Habe selber nie freiwillig höher als Gruppenliga trainiert, weil mir das vom zeitlichen Aufwand dann zu viel geworden wäre. Da hätte ich mit dem Stützpunkt aufhören müssen. Das wollte ich immer nicht. Ja, und dann habe ich mir dann meine Gedanken drum gemacht, ob ich das mache. Und meine Frau auch gefragt, die hat dann dreimal Ja gesagt und dann sind wir das Abenteuer Profifußball dann irgendwann dann eingegangen. Ja. Und so bin ich dann eigentlich von 0 auf 100 in der ersten Liga in Belgien gelandet.
Und wie war das so? Wie waren so die ersten Eindrücke? Wie war dann der vielleicht auch der Unterschied zur Gruppenliga? Oder?
Die waren alle fußballerisch besser. Ja, also es war schon ein riesengroßer Unterschied, was das fußballerische Niveau angeht. Ich muss mich ja da auch mal reinfuchsen. Also was Aufbau von einem Matchplan und sowas anging, das war bei mir kurz vorher war Mannschaftsbesprechung, bevor wir uns besonders getroffen haben. Dann haben wir eine kurze Mannschaftsbesprechung gemacht, dann habe ich eine Tafel rausgeholt und habe gesagt, so und so, das wollen wir heute spielen, das und das kann auf uns vorkommen und im Prinzip war es das dann. Ne? Und dann habe ich mich das erste Mal mit Videoanalysen auseinandersetzen müssen. Sei das jetzt gruppenmannschaftstaktisch oder auch individualtaktisch. Aber ich glaube, ich habe mich da schon ziemlich schnell dann reingefuchst. Es hat auch super viel Spaß gemacht. Ne? Also nach wie vor, wenn einer sagt, wir haben immer viel gearbeitet, sage ich recht. Wandern, das ist doch Fußball, das macht doch. Ja, also das ist für mich jetzt, ist das keine Arbeit. Wenn jetzt einer sagt, das Trainergeschäft, das ist harte Arbeit, hart ist es ja, auf jeden Fall. Aber für mich ist das die pure Freude, am Platz zu stehen und da was machen zu können.
Und wie lief dann, sage ich jetzt mal, die erste Saison bei Ostende?
Die erste Saison lief herausragend gut. Also wir sind, Ostende war, das war die Corona-Saison vorher, die wurde abgebrochen am vorletzten Spieltag. Es gab keine Absteiger, sie waren vorletzter, sie hätten noch ein Spiel gewinnen müssen, sonst wären sie eventuell abgestiegen. Das war auch gegen Tabellenletzten wäre das gewesen. Und da hatten wir einen Kader, sage ich mal, der für die Spielidee von Alex super gepasst hat. Wir hatten vorne einen Stürmer, Falsch Schnell, Feschen Sakala, ein super Pressing-Spieler. Dann hatten wir einen ganz jungen Spieler mit einer Wuschelfrisur im Probetraining, denn halb Belgien hat ihn weggeschickt und hat gesagt, nee, das reicht nicht. Und ich habe dann gesagt, naja, was spielst du überhaupt für eine Position? Sagt der Außenverteidiger, ja komm, denken wir mal drüber nach. Innenverteidigung finde ich, da bist du besser, du gewinnst jeden Zweikampf, aber ich bin nicht so groß. Ich sage, ja, aber du gewinnst jedes Kopfballduell, ist doch egal, wie groß du bist. Du hast einen super linken Fuß, rechter Fuß, arbeiten wir noch dran, auch viel individuell noch mit ihm trainiert. Und naja gut, jetzt spielt der Arthur Theat bei der Eintracht. Und er hatte gesagt, wenn er das, dieses Probetraining, ich glaube, war eine Woche bei uns, wenn er es nicht schafft, dann hört er auf mit Fußball und fängt an zu studieren. So, zum Glück hat er weiterhin Fußball gespielt.
Ja. Da werden die ganzen Eintracht-Fans dankbar sein, ne?
Ja, das hoffe ich doch.
Aber was hat denn dann eure Spielidee ausgemacht unter Alex oder auch mit dir?
Also es war dann natürlich der RB-Stil, den Alex auch in der Jugend oder auch von der Picke auf von Ralf Rangnick dann gelernt hat, seitdem er auch in der Jugend in Leipzig war, hat natürlich schon auf Pressing und Gegenpressing basiert. Und das war, wir waren somit die Ersten in der Liga, die das gespielt haben. Es sind viele mit uns nicht klargekommen. Was ich eben schon mal gesagt habe, wir hatten uns am Anfang ein bisschen schwer getan, nicht das Herausspielen von Torschancen, da hatten wir eine Menge, aber so der letzte Pass ins Tor, ich weigere mich meistens davor, sagen, das ist ein Torschuss, weil die meisten schießen dann und meinen, sie müssen alles kaputt schießen, aber in der Regel kann man eigentlich sagen, der letzte Schuss ist auch ein Pass ins Tor, da haben wir uns ein bisschen schwer getan, sind dann aber auch immer besser geworden. Und waren dann nach 34 Spieltagen, haben wir es geschafft, mit dem eigentlich als Abstiegskandidat Nummer 1, wo wir gehandelt worden sind, sind wir Fünfter geworden. Und haben dann noch, in Belgien muss man leider so noch so Playoffs spielen, da ist uns dann ein bisschen die Puste ausgegangen. Wir waren dann in Playoffs 2 und wir waren Fünfter nach der regulären Saison, hätten da auch wieder in dieser Gruppe hätten wir Erster werden müssen. Da sind wir aber leider nur Zweiter geworden und dann hat es dann für Europa dann nicht gereicht. Aber Alex ist Trainer des Jahres geworden, auch meiner Meinung nach völlig verdient. Mhm. Und war eine super, super Saison, ja.
Ist das denn dann auch deine Spielidee oder dein Spielansatz, dieser RB-Stil?
Ja, also ich habe das dann schon so übernommen. Erst nicht, eigentlich war ich immer so, eher ein Offensivtrainer, aber das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich halt auch gesehen habe, was das auch mit einer Mannschaft machen kann, wie viel Feuer da entstehen kann. Wenn man defensiv zusammen gegen den Ball arbeitet, wenn man schnell umschaltet, was das für eine Freude entwickeln kann in der Mannschaft, bei den einzelnen Spielern, aber auch im kompletten Umfeld und bei den Zuschauern, weil es ist halt schon ziemlich spektakulär.
Weil ihr hoch anlauft und früh Ballgewinne erobert.
Ja.
Also.
Ja.
Und mit dir und Alex, ich meine, so eine Co-Trainer-Trainerrolle ist natürlich auch immer, da muss man sich ja verstehen. Und du hast gesagt, ihr wart beim Tischkicker, wart ihr ein gutes Duo oder gute Gegner.
Wir haben in Ostende auch viele Spiele gegeneinander gemacht. Da war es dann vorbei mit der Freundschaft. Also da waren wir dann erbitterte Gegner, wobei ich sagen muss, Tischkicker hat da, glaube ich, insgesamt doch die Spiele gewonnen. Tischtennis hatte ich keine Chance, weil er halt ein hervorragender Tennisspieler ist. Das habe ich erst überhaupt nicht versucht, weil ich das noch nie gemacht habe. Meine Stärken waren dann eher so im Basketball und im Fußball-Basketball. Aber es waren immer hart umkämpfte Sätze, ja.
Aber was ist wichtig bei dieser Beziehung Trainer-Co-Trainer? Also da gibt es ja verschiedene Modelle gegeben, aber was ist aus deiner Sicht auch damals als Co-Trainer, was ist für dich wichtig, was der Cheftrainer ja macht?
Ja, auch absolute Loyalität. Also auch wenn ich heute jetzt irgendwo Co-Trainer werden würde, ich würde niemals am Stuhl von meinem Chef sägen und sowas. Das finde ich, das geht halt nicht. Und da muss man halt aber auch Glück haben, dass der Cheftrainer überhaupt jemanden mitbringen darf, was ja auch nicht immer der Fall ist. Ne? Wenn man jetzt in irgendeinen Club kommt und ist dann der neue Cheftrainer, dann versuchen öfters, also was ich jetzt erzählt bekommen habe, dann diejenigen, die schon da sind, natürlich dann auch weiterhin an ihrem Stuhl erstmal festzuhalten. Die sind dann jetzt nicht, die sind dann loyal dem Club gegenüber, aber jetzt nicht unbedingt dann auch dem neuen Trainer. Das ist natürlich schwierig. Wenn man sein Team mitbringen kann und weiß, auf die kann man sich zu 100% verlassen, hat man es einfacher. Ja. Worauf ich jetzt Wert legen würde, wenn ich jetzt mein Team mitbringen könnte, dass man versucht, einen Stärken-Schwächen-Ausgleich einfach da, dass man das auffängt, dass man seine Schwächen auffängt. Also wenn jetzt irgendein Trainer, man muss nicht als Cheftrainer unbedingt der beste Taktiker sein, dann suche ich mir halt einen, der das gut kann. Ja. So, wenn ich in Mannschaftsführung, was für mich mit das Wichtigste ist, nicht gut bin, dann muss ich mir jemanden suchen, der das gut kann. Und dafür bin ich dann halt wieder der bessere Feldtrainer oder was auch immer. Aber ich finde als Team, als Staff-Team, man muss die Mannschaft hinter sich bringen, man muss die Spieler hinter sich bringen und dann ist man schon am richtigen Weg.
Ja, und dann wurdest du ja Cheftrainer, vom Co-Trainer zum Cheftrainer in der belgischen ersten Liga, richtig?
Da wurde ich dann, wo Alex nach Genua gegangen ist, wurde ich dann auch kurzfristig Cheftrainer, ja, für 5 Spiele.
Wie war da der Rollenwechsel für dich?
Ja, das war ziemlich intensiv. Also ich habe das erst gar nicht so mitgekriegt, weil dadurch, dass jetzt Alex weg war und wir dafür natürlich jetzt auch erstmal keinen neuen bekommen haben in der Zeit, muss ich ja eigentlich beide Rollen ausfüllen. Also wir hatten dann zu der Zeit noch einen belgischen Videoanalysten, der ist dann auch mit auf den Platz gegangen, weil er auch Trainer war, auch in der Jugend und hat auch noch eine Amateurmannschaft trainiert. Da ich sage, ja, Wesley, es ist, die Zeiten nur hier vor dem PC sitzen sind jetzt vorbei, du musst jetzt auch mal draußen, wir brauchen die jetzt auch draußen. Wobei er da auch viel, viel Spaß gehabt hat, er hat das auch super gemacht. Ich hatte dann noch Unterstützung, wir hatten natürlich einen überragenden Torwarttrainer, also größere Erfahrung als mit dem Eberhard, Ebo Trautner, konnte man gar nicht haben. Und noch einen Athletiktrainer mit dem Alfred Tomja. Also da waren wir schon auch so ein kleines eingeschworenes Team.
Hast du denn dann vieles verändert oder hat sich auch einfach manche Dinge verändert dadurch, dass du einfach ein anderer Typ bist als Alex?
Ja, ich bin so ein bisschen defensiver angegangen, also wir sind nicht mehr auf der ersten Pressinglinie dann angelaufen, wir haben so ein bisschen zurückgezogen, weil ich gefunden habe, waren auch ein, zwei verletzt, da ich sage, okay, da fehlt uns vielleicht auch die Geschwindigkeit und das war allerdings so der einzige Ansatz, ansonsten sind die Prinzipien, die sind ja alle gleich geblieben, also ich finde, man kann nicht irgendwo hinkommen, schnipsen mit den Fingern und wir spielen jetzt komplett anders und dann müssen die das auch innerhalb von 2-3 Tagen dann können, das funktioniert nicht und deswegen haben wir an den Prinzipien haben wir auf jeden Fall festgehalten und hat ja auch ganz gut geklappt, wenn der VAR mal funktioniert hätte, da hätten wir noch ein paar Punkte mehr geholt, ja. Also einmal konnten sie keine Linie ziehen, haben sie uns ein Tor geklaut,
okay.
Hat sich im Nachhinein festgestellt, ja gut, war keine Abseits, können wir uns jetzt auch nichts verkaufen, hätten wir 2 Punkte mehr gehabt, also insgesamt sogar 5 Punkte, aber gut. Ja, aber ich konnte es leider auch nur 5 Spiele machen, weil da zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Pro-Lizenz. Und dann bin ich dann, wo der neue Trainer kam, auch wieder ins in Anführungszeichen zweite Glied zurückgerückt. Aber das war auch okay für mich.
Und dann in der Pro-Lizenz, da haben wir ja den Beitrag auch drüber gesprochen, da hast du auch nochmal diese Persönlichkeitstests kennengelernt, aber auch einfach gelernt oder einfach erfahren, wie man so sich selber auch wahrnehmen kann oder reflektieren, richtig?
Was für eine Führung von der Mannschaft sollte man halt schon wissen. Bin ich jetzt ein extrovertierter Typ, bin ich ein introvertierter Typ? Und man sollte nicht schauspielern. Also das wird nicht funktionieren. Das fällt über kurz oder lang eher über kurz in der Mannschaft auf. Und man sollte einfach so sein, wie man ist. Mit all seinen Ecken und Kanten. Man kann natürlich die Kanten kann man ein bisschen dran feilen, aber das macht ja auch eine Persönlichkeit aus.
Da wissen die Spieler auch wahrscheinlich, wer vor ihnen steht, ne? Wenn man immer schauspielert oder rumschreit und dann auf einmal ganz
durch. Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin gerade raus, weil ich finde, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwas schön umschreibe und zum Schluss ist es dann trotzdem negativ. Also ich sage dann meistens, wie es ist, gebe auch immer eine Begründung dafür. Und aber auch, wie man es verbessern kann. Also Bernd Hollerbach hat mal einen super Satz gesagt, feststellen tut's jeder, abstellen tun's die wenigsten. Ja, also damit hat er zu 100% recht. Ja, also für irgendwelche Fehler abstellen, das sehen ganz viele, aber abstellen tut's dann keiner. Feststellen ja, abstellen dann wenig. Ja, und so ist es bei sich selber ja auch. Also wenn man sich dann schon selber bewusst ist, sich selbst bewusst ist, wie man ist, da kommt ja auch Selbstbewusstsein her, dann kann ich natürlich dann auch an meinen Fehlern arbeiten, wenn ich möchte. Ja.
Was waren denn so die prägnantesten Erfahrungen in der Pro-Lizenz dann in Belgien?
Die prägnantesten Erfahrungen?
oder im Vergleich zur deutschen Ausbildung, was dir aufgefallen, was fandst du positiv in Belgien?
Gut, ich kenne ja jetzt nicht die deutsche Ausbildung. Ja. Also die prägnanteste Erfahrung, das ist ja wie das spiegelt ja das Land wieder. Ne? Also es ist jetzt Pro-Lizenz-Ausbildung in Belgien. Haben drei Landessprachen mit Französisch, was in der Wallonie gesprochen wird, mit Flämisch, also Holländisch Dialekt in Flandern und mit Deutsch, was ein kleiner Teil in Ostbelgien spricht. Ja, und dann kommt man dann zur Pro-Lizenz, die ist dann in Englisch. war bilingual, also unser Lehrgangsleiter, der hat auch auf Holländisch ein bisschen was gesagt, auf Französisch, aber überwiegend war es in Englisch. Ja. Also weil sich Belgien ist sich untereinander jetzt auch nicht so eins. Ne? Also die Flamen, die mögen jetzt die Wallonen, die Flamen nicht. Der kleine deutsche Teil, gut, der steht so am Rande, da gibt es jetzt nicht mehr so viel. Ich glaube, es sind 70.000, 80.000. Und dann hat man natürlich dann noch den Großraum Brüssel. Das war schon prägnant da in Belgien.
Und was war so das große Ziel dieser Lizenz? Weil die meisten waren ja schon im...
Die zu bestehen. Sie zu bestehen. Das war das große Ziel.
Ja, aber ich meine, ihr seid ja alle Trainer. Das heißt, es geht nur um diese Lizenz. Oder würdest du auch sagen, die versuchen euch auch nochmal Input zu geben, woran ihr arbeiten könnt oder geben auch vor, was gutes Training ist, was eine richtig gute Spielidee ist? Oder wie war da so der Ansatz?
Nee, also das, was eine gute Spielidee ist oder wie man was machen sollte, das haben sie jetzt überhaupt nicht so vorgegeben, weil das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Wobei ich auch sage, dass man keine Spielidee haben, das ist wichtig und richtig, aber wenn ich jetzt zu einer Mannschaft komme, die auf Ballbesitz eigentlich aufgebaut wurde und ich komme jetzt mit meiner Pressing-Idee dahin, dann denke ich nicht, dass das gleich funktioniert. Also es gibt immer noch, die Mannschaft gibt vor, wie ich eigentlich auch als Trainer dann Fußball spielen lassen muss. Also es gibt nicht jetzt, das ist jetzt die Schablone und die drücke ich auf euch drauf und das funktioniert dann. Nee, da quetsche ich erstmal einige, wo halt keine Löcher sind in der Schablone, die drücke ich ja alle platt. So, und das funktioniert nicht. Also ich muss hinkriegen als Trainer, okay, was habe ich jetzt hier für Spieler? Wie kann ich mit denen spielen? Wie kriege ich jeden einzelnen Spieler hin, dass er jeden Tag seine beste Leistung bringt? So, das ist meine Aufgabe als Trainer. Ich kann nicht sagen, wir spielen mit einer Ballbesitzmannschaft Pressing. Das funktioniert nicht. Also am besten ist halt auch, wenn Vereine wirklich Trainer scouten würden. Also erstmal braucht der Verein eine Spielidee. So möchte ich halt immer spielen. Danach suche ich mir die Spieler aus und dann suche ich mir den passenden Trainer aus. Wenn der Trainer da mal geht, warum auch immer, kann ja auch mal Misserfolg sein, kann sein, er kriegt ein neues Angebot, kann sein, es passt menschlich nicht mehr, kommt ja alles vor, dann kann ich aber wieder aufgrund dessen, dass ich eine Spielidee habe, wieder den nächsten Trainer suchen, der dieselbe Spielidee hat. Und dann, glaube ich, dann gibt es auch nicht mehr so viele Wechsel, wie wenn ein Verein 10, 12 neue Spieler manchmal holt und 10 wegschickt.
Würdest du denn dennoch sagen, man braucht als Trainer trotzdem schon eine eigene Idee, oder? Also auch, wenn man natürlich es anpassen muss und erstmal schauen muss, wer da vor einem steht, dennoch braucht man ja auch einen eigenen Kompass, oder nicht?
Ja klar, man braucht einen eigenen Kompass. Ne? Ja. Also ich hatte ein Angebot von einer Mannschaft, da wusste ich halt jetzt haargenau, die haben jetzt die letzten Jahre wirklich nur Ballbesitz, Fußball gespielt. Die hat mich dann gefragt, es war eigentlich auch ein gutes Angebot, aber ich habe gesagt, nee. Meine Spielidee, die geht eher komplett in eine andere Richtung. Sag ich, und mit eurer Mannschaft, wenn ich jetzt mich da komplett so drauf einlassen würde, weiß ich nicht, ob wir kurz- und mittelfristig erstmal Erfolg haben. Ja. Dann muss man dann auch manchmal sagen, dann lasse ich das halt.
Aber was dann lass uns doch mal konkreter werden. Was ist denn deine Spielidee oder wo siehst du, wie lebst du den Fußball als Trainer?
Ich habe das schon ein paar Interviews gesagt, also ich bin privat, höre ich gern Heavy Metal, deswegen gehe ich da absolut mit Jürgen Klopp, der sagt, ja, ich mag auch Heavy Metal Fußball, ja. Ich mag Pressen und Gegenpressen und das Gegenpressing ist der beste Spielmacher, weil in dem Moment, wenn ich jetzt hochpresse oder wenn ich bin ins letzte Drittel gekommen, ich verliere den Ball, der Gegner, der ist noch nicht orientiert und ich habe ein gutes Gegenpressing und ich kann den Ball wieder gewinnen und ich kann vielleicht den nochmal wieder gewinnen, den zweiten Ball, dann habe ich auch eine gute Möglichkeit, zum Torabschluss zu kommen. Ja. Ich habe selber auf der 10 gespielt, ich würde in meiner Spielidee, ja, was ich spielen würde, wäre keine Rolle. Ja, Gegenpressing dann schon, also jedenfalls der Spielertyp, der ich war, ja. Langsam behäbig und einfach auch nicht gut genug. Aber das Gegenpressing, das macht was mit einer Mannschaft. Also man ist ja permanent eigentlich auch, ist es ja schon sehr aggressiv. Ne? Man hat aggressives Anlaufen, man muss durchlaufen, man darf nicht in diese Toilettenhalterhaltung gehen, dass ich jetzt warte, dass ich dem Gegner Zeit gebe. Nein, also ich bin eigentlich permanent, auch wenn ich nicht den Ball habe, bin ich trotzdem so auch von meiner Einstellung, von meinem mentalen Denken her, ist es mir egal, ob wir jetzt den Ball haben oder nicht haben, wir haben den jetzt gleich wieder. Hm. Ja, und ich muss permanent am Sprung sein. Es ist nicht leicht, ne? Also auch für die Kette hinten, ob ich jetzt Dreierkette, Viererkette spiele, völlig egal. Die müssen durchsichern, die müssen hochschieben, die müssen die Abstände eng halten, die müssen erkennen, oh, jetzt haben wir mal keinen Druck auf den Ball, da muss ich mich ein bisschen nach hinten fallen lassen, weil sonst kommt der lange Ball, jetzt haben sie Druck auf den Ball, da kann ich wieder nach vorne gehen. Und ich mag auch, wenn vorwärts verteidigt wird, nicht wenn man fällt, sondern versucht noch vor den anderen Mann zu kommen. Hm. Und gut, das muss man seinen Spielern natürlich auch so ein bisschen einimpfen, dass das ja von Erfolg geprägt ist. Gerade was das Vorwärtsverteidigen angeht, wenn wir jetzt ältere Spieler haben, die neigen immer so ein bisschen dann dazu, na, ich lasse mich lieber fallen. Ja, dem muss man dann wirklich verdeutlichen, auch mit Hilfe vielleicht vom Video, wenn man das kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ja, okay, wenn du jetzt nach vorne verteidigen würdest, du hast einen super Körper, ne, du bist auf den ersten 2 Metern, ist das auch noch okay, du hast eine gute Position, hast den Ball im Blick, Pass kommt, super antizipiert und dann schiebst du dich vor den Gegner. Da musst du maximal 3-4 Meter im Sprint zurücklegen. Wenn du dich fallen lässt, läufst du 30, 40 Meter nach hinten. Das kostet dir viel mehr Kraft, als wenn du jetzt einfach diese 3 Meter gehen würdest und das ganze Stadion klatscht dir so und so noch Beifall. Push dich auch noch mal.
Nachvollziehbar. Hattest du solche Situationen oder solche Gespräche dann, Trainer?
Ja, hatte ich.
aber wie läuft denn so das optimale Gegenpressing ab? Oder worauf muss man achten, damit das Gegenpressing auch erfolgreich ist?
Es müssen alle die Situation wahrnehmen. Also wenn jetzt nur einer vorne anläuft im Vollsprint und keiner sagt's ihm und man lässt ihn laufen, ja, dann der wird keinen Erfolg haben, den Ball zu gewinnen. Also das muss schon alles synchron passieren. Synchron und im Schwarm.
Und wie schaffe ich, dass es synchron ist? Also hast du dann, muss man, sag ich jetzt mal, Kommandos von hinten nach vorne
geben? Das kann man üben.
Ja, aber das, jetzt als Spieler würde ich halt immer sagen, ja gut, aber ich laufe, aber ich sehe ja gar nicht, ob meine Mitspieler laufen. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich ein Gefühl dafür entwickle, machen wir das jetzt oder nicht?
Wenn ich jetzt zum Beispiel als Innenverteidiger sehe, dass mein Außenverteidiger im Sprint hochgeht, hochschießt und den Gegner unter Druck setzen will, dann muss ich versuchen, im selben Tempo, auch im Sprint, die Position, den Halbraum, wo der Außenverteidiger rausgeschossen ist, zu schließen. Das muss mein Nebenmann dann wieder sehen, der andere Innenverteidiger und der ballferne Außenverteidiger muss das auch sehen.
Das heißt, also der etwas ballnähere Spieler agiert und dann müssen wir...
Der entscheidet. Ja, okay. Der entscheidet. Wenn er sich dazu entschlossen hat, rauszugehen, dann muss ich nachschieben, muss ich durchsichern und muss die Lücke, die entstanden ist, die muss ich dann schließen. Ja, da kann man ein bisschen im Training mit Abständen spielen, in welcher Höhe man dann anläuft, das dann alle nachschieben. Wenn dann nicht alle auf der Höhe sind, dann muss halt irgendeiner was machen, der geschlafen hat oder der Gegner kriegt einen Freistoß oder was weiß ich, da hat man ja viele Steuerungsmittel.
Jetzt ist ja zurzeit auch ein paar Teams versuchen jetzt mannorientiert, also gegnerorientiert zu pressen. Oder ja, Mann gegen Mann. Siehst du das dann auch in deiner Spielidee oder eher nicht?
Ich finde das auch spannend. Ich finde auch, dass man das auch situativ oder machen kann. Ich meine, Atalanta Bergamo hat das überragend gemacht. Ich meine, Leverkusen kann da wahrscheinlich heute noch von Lied singen im Finale. Also das war... Das war wirklich Mann gegen Mann-Pressing über den ganzen Platz. Allerdings hat der Trainer auch jahrelang Zeit gehabt, sich so eine Mannschaft zusammenzustellen. Mit Spielern, die auch wirklich defensiv Mann gegen den Mann spielen können. So, das wird heute auch, glaube ich, wenig geschult. Wenn ich mal NLZ-Spiele sehe, ich weiß nicht, ob da jetzt noch groß gelernt wird zu verteidigen, das ist mit dem Ball alles ganz gut, aber so richtig dann Mann gegen Mann können wirklich die wenigsten. Ne, und auch, wo früher immer, man hat übergeben, ja, und dann kriegt der andere auf einmal einen Ball und auf einmal muss ich defensives 1 gegen 1 gehen. So, defensives 1 gegen 1 ist für mich ja auch, wenn ich immer sage, offensives 1 gegen 1 muss ich beherrschen, klar, muss ich mit dem Ball, aber das ist ja auch was Individuelles, was ich trainieren kann. Dieses 1 gegen 1 defensiv gegen den Mann. Habe ich im Amateurbereich oft gemacht. Ich hatte einen Spieler, Georg Muratidi, ja, der Schorsch, der hat eigentlich alles falsch gemacht, hat aber immer einen Ball gewonnen. Da habe ich gesagt, Georg, egal was ich dir jetzt hier sage, ne, lass den Trainer labern, was ich den anderen sage, hör gar nicht zu, mach du einfach, wie du das immer machst. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären, wie du immer den Ball gewinnst, aber du hast ihn immer. Ne, gewöhn dir ja nichts anderes an. Ne? Und sowas sollte man auch erkennen, aber man sollte halt dann trotzdem auch defensives 1 gegen 1 sollte man halt trainieren.
Ja, das ist immer die Gefahr, wenn man versucht, so Über-Unterzahl-Situationen zu kreieren, dass man gar nicht mehr diesen Zweikampf an sich coacht oder trainiert, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt mit deinem Team pressen, habt ihr dann auch versucht, sag ich jetzt mal, Pressing-Opfer zu finden oder habt ihr spezielle Pressing-Trigger gehabt? Wann dann?
Wir hatten schon spezielle Pressing-Trigger, ja.
Was war das zum Beispiel?
Du hast ganz klassisch, wenn einer jetzt mit dem Rücken zu dir läuft, zu seinem eigenen Tor hin, das war immer ein Zeichen, Pass in den Rücken, schlechte Annahme. Das waren immer Zeichen, wo man auch pressen kann. Oder wir haben festgelegt, es kam dann immer darauf an, gegen wen wir gespielt haben, welchen Ball ab wann wir pressen wollen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Innenverteidiger zum Außenverteidiger spielt, das konnte ein Auslöser gewesen sein oder zum Sechser. Und da gab es dann halt auch noch gewisse Prinzipien, wie man sich dann halt gegen den Ball dann verhalten sollte.
Ja. Welche waren das zum Beispiel?
Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn der Außenverteidiger angespielt worden ist und wir haben den auf die Seite gelenkt, dann gab es entweder ein Achterpressing, das heißt, wenn der Achter rausgeschoben hat, der muss halt sehen, dass er den gut in Deckungsschatten genommen hat, muss die Mitte geschlossen sein, dass der Stürmer auch durchläuft. So, wenn die Mitte geschlossen ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er nach außen spielt. Da musst du dann, wir haben mit einer Dreierkette gespielt, der Joker oder Schienenspieler oder wie man immer nennen will, der musste am Sprung sein und das waren halt so ein paar Prinzipien, die wir da drin hatten.
Warum nennst du den Joker?
Wir haben den Joker genannt, keine Ahnung. Ich habe das jetzt auch in meiner Sprache, in meiner Fußballsprache übernommen. Ja. Schienenspieler, ja gut. Ich habe auch noch kein Gleis gesehen, warum der Schienenspieler heißt.
Aber, stimmt. Ja, könnte ja sein, dass er irgendwie so als Pressing-Joker irgendwie gilt oder so. Deswegen wollte ich nachfragen.
Ja, nee. Also das ist auch was. Man muss im Fußball eine gemeinsame Sprache sprechen. Man kann nicht immer glauben, dass die Spieler das wissen, was man als Trainer sagt, wenn man in seinem Trainerfachjargon spricht. Das ist ganz wichtig, wenn man mit Kindern oder Jugendlichen trainiert. Die Kinder stehen dann da, die machen große Augen, was hat der jetzt erzählt? Ne? Wie diametrale Sex, was ist das? Ne? Also man kann das ja, diese Begriffe verwenden, aber man muss halt sicher gehen, dass die Mannschaft das weiß. Also ich habe auch so einen Katalog aufgestellt, da standen unsere Schlagwörter drin. Gut, einige habe ich, glaube ich, auch 1:1 vom Deutschen ins Englische übersetzt, aber auch das ist nicht schlimm. Wir haben auch ein paar Engländer drin, die haben gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Wenn ich weiß, was ihr damit sagen wollt, dann ist es ja gut. Ja. Mhm. Und da muss man dann halt, gerade wenn man ein paar internationale Spiele noch drin hat, die müssen halt wissen, wenn der Trainer jetzt das ruft, dann meint er das. Ja, dann meint er auch rechts und meint nicht links.
Ja, das hat auch viel mit der mit dem synchronen Anlaufen dann auch wahrscheinlich zu tun. Das Verstehen, was wir gerade coachen. Ne? Also wenn da 11 Spieler mit 11 Ideen, mit 11 verschiedenen Wörtern im Kopf
anlaufen. Dann hat man Chaos. Ne? Man kann natürlich sagen, der Genie beherrscht das Chaos, aber ja, du wirst nie 11 Genies jetzt am Platz stehen haben. Wird vielleicht einer das irgendwie beherrschen, aber die anderen verursachen das Chaos. Das ist dann auch nichts. Also in diesem Chaos muss auch eine gewisse, Fußball ist ja manchmal Chaos. Ne? Spiel um zweiten Ball, das ist ja schon Chaos. Aber das muss man beherrschen. Das wird spannend zu sehen sein, wie Schalke dieses Jahr spielt. Das ist so Miron sein Spiel. Ne?
Zweite Bälle
und dann Ordnung in dieses Chaos reinzukriegen, beziehungsweise aus diesem Chaos auch Profit zu schlagen.
Zweite Bälle, das heißt ja auch irgendwo auch Gegenpressing, richtig? Also
das heißt auch Gegenpressing, ja.
Na, also
Wie? Es war ein interessantes Spiel. Das war zu der Zeit, da war ich gerade Cheftrainer in Ostende und Miron war noch Co-Trainer in Serkle. Da war Dominik Thalhammer, war Cheftrainer und wir haben auch, die haben auch von Österreich auch dieses Pressen gegen Pressen so ein bisschen mitgebracht. RB-Stil, ne?
Bitte? Auch so RB-Stil dann.
Salzburg. Ja, ja, ähnlich. Und da war, ja, haben wir gegeneinander gespielt, war für beide ein richtungsweisendes Spiel. Die hatten, glaube ich, von den letzten 8 Spielen hatten sie 7 gewonnen. Oder ich glaube sogar, oder 7. Und hatten, glaube ich, alle 7 gewonnen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und bei uns ging es natürlich dann in der zweiten Saison, ging es noch gegen den Abstieg. Und ja, dann auch ein Journalist gefragt, was versprechen sich vor dem Spiel? Sag ich, naja, also das wird jetzt nicht unbedingt für die Zuschauer ein schönes Spiel werden. Ne? Das sind beide Mannschaften, die Pressing gegen Pressing spielen. Da wird es auch ein paar lange Bälle vielleicht eventuell geben und es wird nicht so schön aussehen. Und das wird die Mannschaft gewinnen, die einen Fehler weniger macht als der Gegner. Also so war es dann auch. Also wir haben es zum Glück 1-0 gewonnen und es war, das Tor haben wir geschossen durch einen Freistoß von 25 Metern in Winkel. Ja, und das war es dann. Ja, die haben Abseitstor, haben sie erzielt. Da hat, Rabbi Matondo hat da noch gespielt. Und ansonsten hatten die jetzt auch keine großen Chancen. Wir aber auch nicht. Also die hatten vielleicht noch 2 kleine, mittlere. Wir hatten noch 2, 3 kleine, mittlere. Wir haben uns eigentlich überwiegend neutralisiert. Es war ein hochintensives Spiel. Es waren auch beide Mannschaften nach dem Spiel. Die waren fix und fertig. Und da muss man auch mal sagen, dann hast du auch, kann man jetzt sagen, dass man da hoch verdient gewonnen hat. Also da haben wir, ja, da hat wirklich die glückliche Mannschaft hat dann gewonnen.
Jetzt haben wir viel über das Spiel und eine Spielidee gesprochen, aber wie setze ich das dann im Training um? Also wie sieht für dich beispielsweise ein gutes Training aus?
Also erstmal muss jeder Spieler sehen, dass er auch in Unterzahl Möglichkeiten hat, den Ball zu gewinnen. Also fange ich erstmal an, wie gehe ich denn richtig zum Ball, ne? Dass ich durchlaufe, dann mit kleineren Rondos im 1 gegen 2. Einige verteufeln ja heutzutage Rondos. Also ich schreibe auch gerade ein Buch, was das angeht, Rondos aus defensiver Sicht, was ich da zu coachen habe, jetzt nicht nur aus offensiver Sicht, sondern aus defensiver Sicht, weil dadurch entwickelt man eigentlich auch dieses Pressing und Gegenpressing. Also Rondos aus defensiver Sicht und was ist, wenn ich dann den Ball gewinne? Also dann noch dieser Umschaltmoment, auf den es dann auch drauf ankommt. Und das kann man dann steigern. Also man fängt an im 1 gegen 2, auch im 1 gegen 3 habe ich noch ein paar Formen drin und irgendwann endet man dann zwangsweise auch im 11 gegen 11.
Aber wenn du dann zum Beispiel möchtest, dass das klar ist, was nach dem Ballgewinn passiert, heißt, du nutzt dann beispielsweise Tore oder Zonen oder nochmal neue Ballbesitzphasen, um das zu trainieren oder wie?
Also ich bin immer ein großer Freund von, wenn irgendwas im Netz zappelt, also angeln mag ich jetzt nicht, aber ich mag Minitore. Also man muss auch eine Anschlussaktion dann haben. Also jetzt nur den Ball gewinnen, also alles schön und gut oder auf Ball halten spielen, aber ich brauche auch ein Ziel. So, ich kann die Tore dann natürlich auch in dem Bereich dann aufstellen, wenn ich jetzt ein Pressing trainiere, wo im Spiel einer wäre. Ja, und wenn ihr da einen Zielpass reinspielt, dann in das Tor, dann kriegt ihr einen Punkt. Ja. Ballbesitzende Mannschaft könnte sagen, ihr kriegt halt ganz klassisch nach einer gewissen Anzahl von Pässen einen Punkt oder nach einer gewissen Anzahl von Pässen dürft ihr ein Tor erzielen. So, dann bin ich natürlich dann auch schon als pressende Mannschaft unter Druck, weil die kriegen ja einen Punkt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und mache nichts, ne, oder mache zu wenig. So, und so kann man das dann trainieren. Und das, wie gesagt, man fängt im Kleineren an und steigert das Ganze. Aber dieses Rondo, das war eigentlich im täglichen Trainingsbetrieb immer drin. Damit man immer dieses Jagen, dieses Umschalten, dass das in Fleisch und Blut übergeht.
Und wie erstellst du dann diese Rondos? Also orientierst du dich da erst am Spiel oder was am Wochenende war? Oder hast du eine Sammlung, die aus der du immer was rausholst?
Mittlerweile habe ich eine Sammlung. Ich versuche dann aber auch manchmal noch in meinen lichten kreativen Momenten mich dann auch mal hinzusetzen und vielleicht dann auch noch mal was Neues zu entwerfen. Es gibt ja auch, oder viele sagen, es muss immer alles spielnah sein. Weiß ich nicht. Ich finde, es muss nicht immer alles spielnah sein. Ich finde auch manchmal eine Überforderung von Spielern ganz gut, damit die dann auch am Wochenende so sehen, eigentlich ist es, jetzt geht uns der Alte dann nicht auf den Sack, jetzt können wir einfach mal Fußball spielen. Ne? Und es ist am Wochenende leichter, als es im Training ist. Also das, den Ansatz, den finde ich persönlich jetzt ganz gut. Aber den muss auch nicht jeder gut finden. Ich sage dann auch im Fußball, es gibt da nicht ein richtig und ein falsch. Es gibt verschiedene Meinungen und da soll jeder seiner Passion dann nachgehen. Aber immer dieses Verteufeln, was auf einigen Plattformen jetzt ist, nein, und das ist das einzig Wahre und da müsst ihr hin und das geht nur so, das finde ich persönlich jetzt vollkommener Blödsinn. Also man sollte jedem seins lassen.
Das glaube ich auch. Ich glaube halt, was natürlich auch wichtig ist trotzdem, dass man nicht einfach blind kopiert. Ne? Also dass man, ne, wie du, dann natürlich Erfahrungen macht, aber auch die eigenen Formen vielleicht entwickelt oder auch Dinge nutzt, die man schon mal ausprobiert hat und funktionieren. Ne? Also
das ja, natürlich. Also wenn ich irgendwo was festgestellt habe, was gut ist und was funktioniert, ja, warum soll ich das nicht weiterhin nutzen? Wenn ich jetzt sehe, okay, das passt jetzt vielleicht nicht, es kann auch einfach nur mal die Größe von einem Rondo sein, okay, war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu groß oder es war zu klein, kann auch sein. Wenn es zu klein ist, hat man natürlich dann auch, am Anfang lasse ich die schon eher ein bisschen klein, weil dann hast du erstmal, als wenn du eh in Unterzahl bist, auch noch höhere Möglichkeiten, den Ball zu gewinnen. Irgendwann müssen sie dann größer werden. Finde ich zum Beispiel auch Spielformen, die so ein bisschen die Breite einschränken. Da sage ich, habe ich jetzt ein Problem mit, weil im Spiel dann auch, die Breite kann ich ja nicht beeinflussen. Jedes Spielfeld hat eine gewisse Breite. Die ist halt so. Die ist so und da kann ich nichts dran machen. Die Tiefe, die kann ich selber beeinflussen, indem ich nachschiebe. Die Breite nicht. So, und wenn ich jetzt ein riesengroßes Feld habe, wo die Breite 3-4 Meter größer ist als schon als vielleicht bei anderen Stadien, ist sie nicht beeinflussbar. Wenn ich dann aber in meinem Training immer die Breite schon einschränke, dann kann ich nicht, dann täuscht das vielleicht mal, Superpressing-Aktion, da sind wir am Ball gekommen. Ne? Ja, aber dann gehen wir daran draußen aufs Feld. Ja, der war schon wieder einen Schritt zu spät. Ja. Da sage ich, oh ja, könnte aber vielleicht dran gelegen haben, weil wir im Training die Breite eingeengt haben. Ja, also die Breite, da würde ich jetzt, gerade beim Spiel 11 gegen 11, da würde ich nie was dran ändern.
Ja, vor allen Dingen das Verschieben, das wird dann einfacher, wenn das Feld enger ist. Ne? Und das ist aber oft im Pressing auch ein großes Thema. Ne? Wie verschiebe ich Ball orientiert, richtig?
Korrekt, ja. Ja. So.
Voll. Jetzt haben wir viel über Gegenpressing und Pressing gesprochen. Und trotzdem hast du ja auch gesagt, du möchtest den Spielern auch Freiraum lassen. Wo entsteht dann dieser Freiraum?
Also der Freiraum entsteht auch natürlich im letzten Drittel. Ja, klar, ich möchte gerne Tiefenläufe haben, man braucht Deep Runner, die Tiefe anlaufen, weil ohne Bewegung passiert ja nichts. Wenn ich einfach stehe, ich habe gestern einen Jungen im Einzeltraining gehabt, habe ich auch gesagt, na, der spielt jetzt auch auf der 10, ne, und da sage ich, was wünschst du dir denn von deinen Stürmern immer? Und er sagte, ja, dass wenigstens einer in Bewegung ist. Da sage ich, ja, besser wäre es noch, ja, besser wäre es sogar, wenn beide in Bewegung sind. So, weil wenn vorne, sieht man ja auch oft, dann steht man mit 4, 5 Leuten schon auf der letzten Linie und dann bewegt sich keiner, das ist ja leicht zu verteidigen. Deswegen diese raumöffnenden Läufe, dass mal einer tief geht, das heißt ja noch nicht immer, dass der den Ball bekommen muss. Aber eventuell reiße ich eine Lücke, eventuell geht einer mit mir mit, ja, oder es geht keiner mit, dann bin ich frei, kann den Chipball drüber spielen oder ich kann einen Steckpass spielen. Oder ich öffne einen Raum für meinen Mitspieler. Aber wenn ich stehe, dann passiert normalerweise nichts. Ne? Und was meine Außenspieler angeht, die dürfen selbstverständlich auch 1 gegen 1 gehen. Ne? Also die müssen auch 1 gegen 1 gehen. Wenn das eine große Stärke von jemandem ist, dann schränke ich den nicht ein. Ne? Also jeder Spieler muss seine Stärken auf den Platz bringen und die muss er da ausleben. Ja, und da ist es auch nicht schlimm, wenn er mal hängen bleibt. Weil, okay, wenn ich jetzt 4, 5 Mal hintereinander hängen bleibe, da muss ich natürlich dann auch für mich selber schon mal auch eine Strategie dann entwickeln. Jetzt bin ich 4, 5 Mal hängen geblieben, dann geht natürlich auch ein bisschen das Selbstvertrauen eventuell runter. Aber dann spiele ich 1, 2, 3, 4 einfache Pässe und dann kann ich auch wieder mein Selbstvertrauen ein bisschen aufbauen und kann dann auch wieder 1 gegen 1 gehen.
Ich finde, wenn um in die Tiefe zu laufen, muss man ja auch, sag ich jetzt mal, den Raum in der Tiefe erkennen, auch so nach so einem Ballgewinn. Da hilft auch wenn das vielleicht nicht so oft gesagt wird, aber eine Vororientierung in der Folge des Ballgewinns, oder? Also der Spieler, der theoretisch tief laufen müsste, muss ja auch sich als Stürmer vielleicht aufdrehen oder erstmal kurz gucken, Wo ist der tiefen Raum, den ich belaufen kann, oder?
Also Vororientierung ist so und so ein überragend wichtiges Thema. Also nach wie vor ist immer noch der König der Vororientierung mit, ich glaube, 8 Scans hat er gemacht innerhalb von 10 Sekunden, bevor er den Ball gekriegt hat, ist nach wie vor noch Xavi. Und das muss man auch trainieren. Ne? Also das ist im offensiven Training, man muss das einfach trainieren. Also ein Freund von mir hat da Leibchen entwickelt, Reswitch-Leibchen, die eignen sich da hervorragend für. Ja. Ja, und das, man muss dann halt immer den Kopf drehen, man muss gucken, in welcher Mannschaft bin ich jetzt. Also sie haben verschiedene Farben, also es gibt 2 Farben, dann haben die noch 2 verschiedene Formen drauf, noch 2 verschiedene Zahlen und 2 verschiedene Buchstaben. So, und dann kann man auch mit diesen Leibchen auch ganz schnell verschiedene Mannschaften kreieren. Und dann ist man auf einmal, war man eine Überzahlmannschaft, weil Rot ein Trikot mehr hat und Weiß eins weniger und dann ist auf einmal, oder ein Gleichzahl und dann ist man auf einmal eine Unterzahl, weil Kreis 3 Spieler hat und Viereck hat 5 Spieler. So, und dementsprechend muss man reagieren. Und ich muss wissen, in welcher Mannschaft spiele ich und wer sind jetzt meine Mitspieler? Ich muss schnell reagieren. Da kann man das auch sehr, sehr gut mit trainieren. Und einfach sogar mit trainieren. Also das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ich habe auch nur ein, zwei Übungs- und Spielformen entwickelt, worauf man achten muss oder wie man es trainieren kann. Vororientierung, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, gerade im Jugendbereich, das ist super wichtig. Mhm. Ja, und ich muss den Kopf trainieren. Ich muss wissen, wo ich bin. Ich sage meinen Spielern immer, sage ich, ja, okay, es ist manchmal nur ein halber Schritt und ihr verändert alles. Also wenn ihr die Arme ausstreckt, ihr seht immer alles, was vor euch ist, was vor den Armen ist. So, jetzt dreht ihr euch nur einen halben Schritt und ihr habt einen komplett anderen Blickwinkel. Hm. Ja, und wenn ihr dann, ich stelle mich dann immer so zur Gruppe und irgendwelche sehe ich nicht und dann steht nur ein halber Schritt, sondern jetzt sehe ich euch alle. Sag ich, und genauso ist es im Spiel auch. Es ist manchmal nur ein halber Schritt, eine halbe Körperdrehung und ihr habt einen ganz anderen Blick. Und ihr bekommt den Ball und ihr wisst schon, okay, jetzt kann ich den da hinspielen. Wenn er den Schritt nicht macht oder wenn ihr euch nicht kurz über die Schulter orientiert, dann seht ihr den nicht. Hm. Ja, auch da finde ich spannend. Also es wird mit Sicherheit jetzt auch irgendwann kommen, dass es auch mehr so wirklich Spezialisten gibt als Scanning-Trainer.
Okay.
Glaube ich.
Ja. Ja, weil das so ein entscheidendes Thema ist, würde ich sagen, auch im Profibereich.
Absolut. Das ist, wenn es eine halbe Sekunde ist, in einer halben Sekunde kann ich eine Torschance kreieren oder ich stehe halt falsch und dann wird nichts bei rauskommen. Ich kann den Blick machen, tief, okay. So, ich sage auch immer, Ball gewinnen, erster Blick tief. Ja. So, derjenige, der tief steht, der muss schon orientieren, okay, ist der Gegner links neben mir, ist er rechts neben mir, was kann ich jetzt machen? Und ich muss immer, eigentlich immer, bevor ich den Ball habe, muss ich wissen, was ich mitmache. Oder was ich mitmachen kann. Es kann Dribbling sein, es kann Pass sein, es kann sein, ich lasse den klatschen, es kann auch schon ein Abschluss sein. Aber ich muss diese Idee, die muss ich schon mal haben. Mindestens eine. Ja, wenn ich gut bin, sind es 2. Und wenn ich überragend gut bin, sind es 3.
In welchem Moment muss man denn sich vororientieren?
Also gibt's verschiedene Momente. Ja, also wenn mein Mitspieler jetzt den Pass hat, den Ball hat, ja, dann habe ich eventuell Zeit, es kommt auf die Position drauf an, wie viel Zeit und Raum habe ich denn jetzt überhaupt? Das muss ich feststellen. Wenn ich 2 Meter Abstand habe, ist es was anderes, als wenn ich sogar 3 Meter Abstand zum Gegner habe. Und dann auch kommt es auch auf die individuelle Klasse drauf an. Also es gibt, ich sage immer noch, diesen kritischen Scan, da hat der Ball schon den Fuß von meinem Mitspieler verlassen, der ist schon auf dem Weg zu mir und dann drehe ich mich rum und kann nochmal gucken. Das kommt am Anfang aber auch nicht jeder hin. Oder ich mache einen Fehler, so jetzt ist der Pass gerade zu meinem Mitspieler unterwegs und in dem Moment gucke ich mich um. Ich weiß ja noch gar nicht, was der mitmacht. Der kann ja eventuell auch direkt zu mir weiterleiten. Hm. So, und dann wollte ich gerade scannen, das war aber dann auch zu früh und der Ball ist schon zu mir unterwegs und dann habe ich auf einmal Probleme, weil er da ist.
Ja.
So. Aber um das auch zu trainieren, kommen wir wieder mal ganz zurück, muss ich die Basics beherrschen. Wenn ich schon mich nur darauf konzentriere, dass mir der Ball nicht 5 Meter verspringt, dann brauche ich vorher auch nicht zu scannen. Hm. Ja, weil dann ist erstmal mein Fokus drauf, ich muss erstmal den Ball unter Kontrolle bringen. Ab einem gewissen Niveau sollte das dann allerdings auch Voraussetzung sein, dass der Ball dann auch wirklich unter Kontrolle ist. Ja. Hm. Aber da sage ich, oder das lege ich jedem ans Herz, jedem Jugendtrainer, fangt damit am besten so früh an, wie es geht.
Hm. Ich finde, das hat auch viel mit so Abstimmung zu tun. Besonders wenn du auf die 6 oder die 8 spielst, dass da einfach klar ist, wann er entgegenkommt, wann er nochmal scannen kann. Ist der Ball, läuft der Ball schon, muss ich jetzt zum Ball hin? Weil ich glaube, dieses koordinative Gucken und Laufen, das ist für viele junge Spieler, die gucken und bleiben stehen. Und dadurch kann der Verteidiger dann durchpressen. Ne? Das ist...
Ja, es gibt ja auch Daten dazu. Also am meisten scannen natürlich die Spieler im zentralen Bereich. Sechser, Achter, die scannen am meisten. Innenverteidiger scannen noch viel. Außenspieler scannen jetzt nicht so viel, weil die haben in der Regel das Spiel halt vor sich. Haben mit der Linie im Rücken, ne, also da müssen sie sich schon mal nicht orientieren. Da haben sie schon mal ein bisschen einfacher. Stürmer haben in der Regel jetzt nicht ganz so viel Zeit zu scannen, weil die eigentlich permanent unter Druck stehen, weil der Innenverteidiger von hinten kommt. Aber gerade für die zentralen Spieler ist das schon eminent wichtig.
Gut, Markus, viel Input, viel gute Inhalte finde ich zum Training. Rondos defensiv betrachtet finde ich auch ein sehr interessantes Thema und noch unterschätzt. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Und wenn ihr noch mehr zu Markus erfahren wollt, wir haben gemeinsam einen Beitrag in der Fußballtraining geschrieben. Und ich glaube, auf LinkedIn teilst du auch viele deiner Trainingsformen, oder?
Ja, teile ich.
Genau, schaut mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Und Markus, danke dir nochmal.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.